offene Rechnungen. Oder wenn ich auf Reisen gehe, packe ich mein Köfferchen. Bedanken möchte ich mich für die Inspiration zu dieser kleinen Erzählung bei meiner lieben Freundin und zeitweiligen Produzentin für schöne, kreative TV-Kindergeschichten. Uta Söhr heißt sie. Anlässlich eines Fluges nach England mit Zwischenlandung in Amsterdam sprachen wir so über das Leben. Und ich brachte meinen Kummer zum Ausdruck, so einigen Menschen vielleicht etwas nicht mehr rechtzeitig genug gesagt zu haben. Irgendwann wirst du die Möglichkeit dazu bekommen, Colin, sagte Uta. Und vielleicht hat Uta recht, vielleicht werde ich die Gelegenheit eines Tages bekommen, eines Tages, wenn ich zum Vater im Himmel komme. Vielleicht. Tage später jedenfalls fing ich an zu schreiben. Ich war verblüfft, wie mir so vieles aus meinem nun fast 50-jährigen Leben so plötzlich wieder vor meinem geistigen Auge einhertanzte. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, ich werde so etwas jetzt öfters versuchen. Ein besseres Fernsehprogramm gibt es nicht. Diese Zeilen habe ich am Donnerstag, dem 26. Oktober 1995 um 13.58 Uhr geschrieben. Wenn der Mensch auf die letzte Reise geht, kann er nichts mitnehmen, sagt man. Falsch. In meinem Testament wird stehen: Legt mir diese Zeilen in die Hand. Ich brauche sie, falls ich oben angekommen vergessen haben sollte, bei wem ich mich für was entschuldigen wollte. Bei wem ich mich über irgendetwas beschweren, für etwas bedanken wollte. Wenn ich vielleicht auch nur vergessen habe, etwas zu sagen, bevor es zu spät war. Susanne zum Beispiel, Susanne Schmidt. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, war sie sauer auf mich. Und ich habe sie dann leider nie wieder gesehen. Susa mit ihren großen hellblauen Augen, dem fast weichen Teint und den blonden, dünnen, nackenlangen Haaren. Susa verunglückte auf der Heimfahrt von einem Radiosender tödlich. Rotbäckchen ist nicht mehr. Ist auf einmal nicht mehr da. Ja, ich muss oft an sie denken. Vielleicht auch deshalb, weil ich ihr nie mehr sagen konnte, dass ich sie sehr gemocht habe. Auch nach dem Ärger. Und dass sie mir leid getan hat, unser Streit. Dass sie mir leid getan, mich aber auch sehr verletzt hat. Mit wem mache ich weiter? Mit wem fange ich jetzt an? Von manchen Leuten habe ich die Namen vergessen. Von einigen habe ich die Namen nie gewusst. Schade eigentlich. Aber sie werden ihn mir sagen, wenn ich angekommen bin. Okay, es kann sein, dass man dort keinen Namen verwendet. hoffentlich auch keine Nummern. Ach ja, bevor ich es vergesse, das muss auch in mein Testament rein. Ein Säckchen voll mit 5-Mark-Stücken sollen sie mir in die Kiste legen. Diese Zeilen und ein Säckchen mit 5-Mark-Stücken. Bei Onkel Otto, dem Vater meiner Adoptivmutter, und bei Onkel Karl, dem Mann der Schwester der Mutter meiner Adoptivmutter. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Ja, bei den beiden muss ich mich für das gleiche Delikt entschuldigen. Beide hatten eine Kneipe, Onkel Karl in Eschwege, im Frankfurter Hof. Onkel Otto eine Kneipe in Bebra, Eisenbahnknotenpunkt. Den Namen? Ich habe ihn vergessen. Den beiden jedenfalls habe ich so als 12- bis 14-Jähriger immer wieder 5-Mark-Stücke aus der Kasse gestiebitzt. Das Schlimme dabei, es wäre gar nicht nötig gewesen. Ich habe sowieso viel von ihnen bekommen. Nun ja, von Onkel Karl eigentlich auch nicht. Auch was Gefühl anging, es war okay, wenn ich da war. Meine Adoptiveltern haben im Service ausgeholfen und ich bin so durch die Gegend gerannt. Und er, Onkel Karl als Arbeitstier, hat seine halbierten Rehwal in seiner zerkauten Zigarettenspitze gedampft. Aber deshalb hat er auch nicht weniger geraucht als alle anderen. Bevor ich es vergesse, das muss auch in mein Testament rein. Eine Schachtel halbierter Zigaretten sollen sie mir in die Kiste legen. Diese Zeilen, ein Säckchen mit 5-Mark-Stücken und eine Schachtel halbierter Zigaretten. Im großen Tanzsaal von Onkel Karls Kneipe spielte immer eine Kapelle und da habe ich dann Kontrabass, Gitarre oder ja vor allem Schlagzeug gespielt, wenn die Musiker nicht da waren. Alle Instrumente habe ich gespielt. Natürlich nur so, ohne es bis heute jemals gelernt zu haben. Ich Idiot. Vielleicht oben angekommen bringt es mir Elvis bei, das Gitarre spielen. Und dann war da Onkel Otto. Er hat mich immer mit ins Kino genommen und das war jedes Mal ein tolles Erlebnis. Da gab es Eis oder Schokolade, wenn es im Winter zu kalt für Eis war und es daher auch kein Eis gab. Wir hatten stets einen Fußweg von 10-12 Minuten zu gehen. Immer die Hauptstraße lang. Links oben die Bahnstrecke. Das Kino war ja fast gegenüber des Bahnhofs, rechts von uns etwa. In der Mitte unserer Strecke ein Kloster mit richtigen Mönchen. Geredet haben wir, Onkel Otto und ich, nie. Oder mir fällt nicht mehr ein, über was wir geredet haben. Nein, wir haben nichts geredet. Auch auf dem Weg zum Kino pfiff Onkel Otto nur so vor sich hin. Kein lautes Pfeifen, mehr so ein Melodienpusten. Marschmusik. Ja, Marschmusik mochte er am liebsten. Marschmusik und so richtig oberschnulzige Lieder. 2 rehbraune Augen, die schauen den Förster an. Ja, oder sowas. Der schönste Film, außer den Dick- und Doof-Streifen, die damals in Mode kamen, wie übrigens auch die Wildwest-Filme mit Fussy Alson Jones. Der schönste Film war ein Kriegsfilm, doch kein brutaler. Der Arzt von Stalingrad. Den Titel weiß ich deshalb noch, weil ich mich in dieser Zeit, ich glaube, ich war so 12 Jahre alt, zum ersten Mal verliebt hatte. In die Hauptdarstellerin. Eine Ärztin in einem russischen Gefangenenlager. Leider habe ich auch ihren Namen vergessen, doch vielleicht sagt sie ihn mir ja, wenn ich sie dann treffe, oben angekommen. Oh Moment, ich glaube, Ja doch, sie hieß Eva Bartok. Ja, ja, so hieß sie. Sie sitzt jetzt wahrscheinlich in Onkel Ottos himmlischer Kneipe und beobachtet ihn verliebt, wenn er vor sich hin pfeifend zwischen den Tischen rumschlupft. Vielleicht ist diese Ärztin daran schuld, dass ich in meinen jungen Jahren immer gerne im Krankenhaus war und in so manche Ärztin oder Krankenschwester verliebt. Schwester Elisabeth, fast hätten wir in dem kleinen, gerade frei gewordenen Einzel, dem Sterbezimmer, miteinander geschlafen. Aber das haben wir bei ihr zu Hause, als ich sie hin und wieder besuchen durfte, auch nicht getan. Vielleicht war Elisabeth die wunderbarste Frau, die ich je kennengelernt habe. Dunkle, fast schwarze, kräftige Haare, Buschelköpfchen, ein vitales Gesicht mit wahnsinnig intensiven, großen Kulleraugen, dunkelblau und einem vitalen, lustvollen Mund. Elisabeth war Nachtschwester im Kasseler Stadtkrankenhaus. Warum ich dort war, weiß ich nicht mehr so genau. Sie wird es mir wahrscheinlich irgendwann erzählen. Ich machte mir Sorgen. Ja, Sorgen, ob ich mein Kind, das bald zur Welt kommen sollte, überhaupt jemals sehen würde. Jedenfalls hat sie mir, ich glaube, es war ein kleiner grauer Elefant, ein Stofftier, oder war es eine Fotografie, egal, sie hat mir etwas Wunderschönes an den Nachttisch gehängt. Ich war nur einer von vielen Patienten, doch mich hat Schwester Elisabeth wohl sehr gemocht. Doch, ja, es war ein Foto, das eines gesunden, strammen Jungen. Ja, Onkel Ottos Frau, die Mutter meiner Adoptivmutter, Tante Dora, eigentlich Oma. Aber das konnte ich nie zu ihr sagen. Ihr werde ich wohl ein paar Fragen stellen müssen. Fragen, die ihr nicht so angenehm sein würden. Warum hast du mich so gehasst? Warum hast du mich immer angeschnauzt? Warum hast du immer gesagt, benimm dich, sonst bringt dich deine Mutter dahin, wo du hergekommen bist? Du bist ein Zigeunerkind. Ja, das werde ich sie alles fragen müssen. All das hat sie nämlich wirklich zu mir gesagt. Gesagt, als ich so 5 oder 6 war. Also zu einer Zeit, in der ich noch nicht gewusst habe, dass ich gar keine richtigen Eltern habe. Ich werde sie auch fragen müssen, warum sie mich nie auf den Schoß genommen hat, obwohl ich wirklich stubenrein war und auch immer saubere Hände hatte. Vielleicht sollte ich hier ein paar Zeugnisse mitbringen, damit sie sehen kann, dass doch etwas aus mir geworden ist. Naja. Bevor ich es vergesse, das muss auch in mein Testament rein. Ein paar Zeugnisse sollen Sie mir mit in die Kiste legen. Diese Zeilen, ein Säckchen mit 5 Markstücken, eine Schachtel halbierter Zigaretten und ein paar Zeugnisse. Oh Gott, ich werde wohl als altes Plappermaul verschrien sein, wenn ich oben angekommen bin. So viele Menschen, denen ich dann doch noch etwas sagen muss. Meinem Schulfreund zum Beispiel. Meinem Schulfreund, der immer so lieb, so freundlich war. Mindestens einen Kopf größer war er als ich, mit vielen Pickeln im Gesicht. Auf dem Nachhauseweg habe ich ihm eines Tages einfach einen aufs Maul gehauen. Ohne zu wissen, warum. Ohne, dass er mir etwas getan hätte. Am nächsten Tag in der Schule war ich dann wieder der Erste, der ihm geholfen hat, als er einen seiner epileptischen Anfälle hatte. Eigenartig, ich habe mich niemals im Leben geprügelt. Warum nur gerade an diesem Tag und an jenem, an dem ich gerade 7 Jahre alt war, aufs Maul hauen. Bis heute habe ich nicht herausgefunden, warum ich das getan habe. Nicht weit weg von der Wohnung, in der meine Eltern und ich in Eschwege wohnten, war ein Geschäft und vor der Tür stand ein Kinderwagen mit einem Baby drin. Dem habe ich einfach eine Ohrfeige gegeben. Warum nur? Vielleicht gibt mir dieses Baby eine Antwort irgendwann und vielleicht sogar noch bevor ich ankomme. Nein, ich glaube erst dann, wenn ich angekommen bin. Noch so eine Frage, die mir quälend auf der Seele liegt. Kommen Hunde eigentlich auch in den Himmel? Wenn ja, muss ich als erstes Astor, meinen Hund, etwas fragen. Astor war eine Mischung aus Cocker Spaniel und noch sowas, Spitz oder so ähnlich, obwohl er eigentlich bis auf die kurzen Ohren ausgesehen hat wie ein Cocker. Schwarz-weiß mit unheimlich lieben Augen. Ich habe ihn über alles geliebt und ich glaube, er mich auch. Als ich ihn eines Tages steif in seinem Körbchen in der Besenkammer fand, habe ich ihn in einen Karton gepackt und zum Tierarzt getragen, Tränen überströmt. An was er gestorben ist, haben wir nie herausgefunden. Er war schon so an die 14 Jahre alt. Aber bis zum Vortag seines Todes noch bumsfidel. Ja, Astor, ich muss dich unbedingt fragen, ob du mir noch böse bist. Denn eines Tages, wir waren in unserer Schottener Wohnung im Vogelsberg, Butzi, unsere grau-weiße Katzenfreundin, war irgendwo draußen im Garten. Irgendwann, da habe ich dich plötzlich am Hals gepackt und gewürgt. Du hast mich nicht einmal gebissen. Anschließend haben wir wieder gespielt. Ich habe Stöckchen oder einen Tennisball geworfen und du hast mir den Gefallen getan, mir alles immer wieder zurückzubringen. Warum, Astor, habe ich dir nur den Hals zugedrückt? Warum habe ich euch geohrfeigt, Schulfreund, Baby im Kinderwagen? Jahre sind vergangen. Alf Schwegler ist vor einiger Zeit von uns gegangen. Ob wir Freunde waren? Irgendwie schon. Ein paar Tage vor seinem Tod, ist an Krebs gestorben. Ein paar Tage vor seinem Tod habe ich ihn noch besucht. Eigentlich wollte ich ihm sagen, dass ich damals mit seiner Frau Christine geschlafen habe. Gut, die Ehe war schon damals kaputt und Alf war nicht ganz unschuldig daran, aber ich wollte es ihm sagen. Hast du es gespürt, Alf, dass ich es dir sagen wollte? Hast du es gewusst? Vielleicht reden wir mal darüber, wenn wir da oben eine Runde Skat spielen. Oh ja, auch das muss in mein Testament rein. Ein paar Spielkarten sollen sie mir in die Kiste legen. Diese Zeilen, ein Säckchen mit 5 Markstücken, eine Schachtel halbierter Zigaretten, einige Zeugnisse und ein paar Spielkarten, ja. Noch jemand, den Bruder Krebs dahingerafft hat? Dante Cairoli, ein richtiger Künstler. Vom Typ her mit seinen schulterlangen, grauen Haaren, der hohen Denkerstirn und seinen klugen Augen, der riesigen Nase. Ein richtiger Künstler, auch sonst Organist in der Kirche. Einer, der vom Herrn die Gabe erhalten hatte, auch selbst wunderschöne Stücke zu komponieren. Und der auch die Gabe bekommen hatte, ein guter Klavierlehrer zu sein. Und dann war er auch noch ein hervorragender Billardspieler. Mein bester Freund wäre ohne ihn, ja, Gino wäre ohne ihn, ohne Dante, nie so ein begnadeter Musiker geworden. Dante war mit seinen fast 60 Jahren der jüngste von uns, von Gino und von mir, und wir waren damals erst 30. Und dennoch wollte ich ihn nicht mit in unseren Urlaub nach Süditalien nehmen. Ich wollte Dante einfach nicht dabei haben. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Nur als er plötzlich nicht mehr da war, hat mich diese, meine Gemeinheit, ganz schön traurig gemacht. Eigentlich schon ein Dreivierteljahr vorher, als ich ihn in Pavia im Krankenhaus besucht habe, nur noch ein Schatten selbst war er. Das Krankenhaus, ein richtig altes, graues, so grau wie grausiges Gebäude, durch das die Mönche wie Geister wandelten, schien aus dem Mittelalter zu stammen. Alles war dunkel. Und in dieser Dunkelheit lag Dante irgendwie auf einmal klein, klein und allein in einem unwirklich scheinenden Raum. Das Faszinierende dabei war, ich habe nur ganz leise seinen Namen geflüstert und er mit kaum vernehmbarer Stimme hauchte sofort meinen Namen. Colin, come mai tu sei qui? Wie kommt es, dass du da bist? Und plötzlich fühlte ich, wie groß seine Liebe, seine Sympathie für mich all die Jahre über gewesen sein musste. Er hat es gewusst, dass ich komme. Er hat es gewusst, ohne dass es ihm jemand gesagt hätte. Gesagt haben konnte, wusste ich ja selbst noch nicht mal ein paar Stunden vorher, ob ich ihn überhaupt und wann ich ihn besuchen würde. Come mai tu sei qui? Wie kommt es, dass du hier bist? Und dann, so schwach wie er war, wieselflink, stand er auf einmal vor seinem Bett, um mich zu umarmen. Lange bin ich nicht geblieben. Viel zu schnell fiel dann Tino wieder in sich zusammen und ich kam mir so verdammt hilflos vor. Hilflos, obwohl ihm vielleicht mein Besuch gerade die Kraft gegeben hat, sich doch noch ein letztes Mal aufzurappeln. Vielleicht geht das alles auf die Habenseite meines Lebenskontos. Auf einer viel zu langen Autofahrt über 600 Kilometer durch die Nacht dachte ich zum ersten Mal darüber nach, warum ich ihn damals nicht mitnehmen wollte. Konnte ich doch nicht wissen, dass er sich zu einem wirklichen Don Juan entwickelte. Nein, Mädels hat er uns dennoch nicht ausgespannt. Dazu war er ein viel zu fairer Kerl. Auch ein halbes Jahr später, als ich ihn dann das letzte Mal in Como sah, seine unheimliche Kraft und Liebe zum Leben hat es ihm ermöglicht, sich noch einmal gegen diesen grausamen Krebstod aufzubäumen. Nein, auch dann habe ich mich nicht bei ihm entschuldigt. Vielleicht irgendwie kurze Zeit später, als ich ihm meinen letzten Kuss auf seine kalte Stirn hauchte, oder an dem Tag, an dem man seinen Sarg in dieses hässliche Loch in dieser hässlichen Mauer schob. Nie werde ich das Hämmern der Maurer vergessen, die mit einer grauen Steinplatte sein schlichtes Wandgrab verschlossen. Ciao, caro mio. Io ti penso sempre. Ich werde dich nie vergessen. Ja, auch das muss in mein Testament hinein. Ein Billardkö sollen sie mir mit in die Kiste legen, diese Zeilen, ein Säckchen mit 5 Markstücken, eine Schachtel halbierter Zigaretten, ein paar Zeugnisse, ein paar Spielkarten und, ja, ein Billardkö. Jetzt muss ich einmal ganz weit zurückgreifen in der Zeit. Obwohl, nein, Zeit dürfte drüben wohl keine Rolle spielen. Es gab da vor einigen Jahrzehnten, ich war so zwischen 0 und 3 Jahren, ein Kinderheim in Kassel und in dem arbeiteten bestimmt einige nette Kinderschwestern. Nun, da dieses Heim einmal mein Zuhause war, sollte ich mich eigentlich daran erinnern, aber an das Heim und an die netten Kinderpflegerinnen. Nein, ich kann mich nicht an sie erinnern. Warum kann ich es aber nicht? Werde ich sie treffen, wenn ich drüben angekommen bin? Vielleicht werden sie mir dann auch erzählen, wie das war, als meine Adoptiveltern zum ersten Mal da waren, um sich ein paar Kinder anzuschauen. Wie das war, als sie mich, ich sie das erste Mal gesehen habe. Wie das war, als sie mich dann, ich mit einem Pappkarton unterm Arm, wie das war, als sie mich abgeholt haben. Sie haben es mir nie erzählt. Vielleicht sollte ich... Ja, auch das muss in mein Testament hinein. Einen Pappkarton sollen sie mir in die Kiste legen. Diese Zeilen, ein Säckchen mit 5-Mark-Stücken, eine Schachtel halbierter Zigaretten, einige Zeugnisse, ein paar Spielkarten, ein Billardgirl und diesen Pappkarton mit Kindersachen. Mit US-Präsident John Fitzgerald Kennedy möchte ich mich unbedingt unterhalten, wenn ich oben angekommen bin. Diesen Mann habe ich unheimlich verehrt. Eigentlich ohne eine große Ahnung zu haben, warum eigentlich. Ich saß an diesem nebligen Novemberabend, es war Freitag, der 23. November 1963, 11 Tage nach meinem 17. Geburtstag, mit meinen Adoptiveltern gemütlich beim Kartenspielen. Fernsehen hatte man damals noch nicht so oft geschaut. Und so lief irgendwas im Radio, kann sogar Peter Frankenfeld gewesen sein. Plötzlich wird das Programm unterbrochen. Auf dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John Fitzgerald Kennedy, wurde vor wenigen Augenblicken ein Attentat verübt. Kurz darauf dann John Fitzgerald Kennedy, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ist tot. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum mich das so mitgenommen hatte. Ich habe geweint und als ich dann die Bilder des Trauerzugs einige Tage später im Fernsehen sah, konnte ich nicht vergessen, wie der Herrscher über unsere westliche Welt jetzt auf einmal Platz in so einer zwar prunkvollen, doch irgendwie jämmerlichen Kiste haben sollte. Genau wie viele Jahre später der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Ich saß gerade im Auto um La Familia, das waren damals mein bester Freund Gino, seine Frau Anna und mein Patensöhnchen Maximilian. Ich sage damals, weil dann noch die Töchter Francesca, Giulietta und der Nachzügler Vincent auf die Welt gekommen sind. Ich war unterwegs, um sie in der Schweiz zu besuchen, als die Meldung im Radio kam. Das war am 3. Oktober 1988. Eigenartig, sterben alle großen Männer im Herbst? Ja, auch mit Franz Josef Strauß würde ich mich gerne unterhalten, ihm erzählen, was aus seiner Partei geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie man spricht da oben, vielleicht sollte ich... Oh ja, das muss auch in mein Testament rein. Eine mit Fragen besprochene Kassette sollen sie mir in die Kiste legen. Diese Zeilen, ein Säckchen mit 5-Mark-Stücken, eine Schachtel halbierter Zigaretten, ein paar Zeugnisse, ein paar Spielkarten, ein Billardkö, einen Pappkarton mit Kindersachen und diese mit Fragen besprochene Kassette. Wird langsam ganz schön voll, mein Sarg. Vielleicht sollte ich mir doch lieber einen Laptop mit Sound und ISDN-Karte reinlegen lassen. Nee, lieber nicht. Vielleicht sieht das einfach zu sehr nach Marke wichtig aus. Dann muss ich den lieben Gott etwas fragen. Wie das mit Carmens abgetriebenem Baby wirklich war. Carmen sagte zwar nein, als wir das letzte Mal zusammen waren, aber... Ich habe ihr das nie geglaubt. Ich wäre gerne der Vater gewesen, hätte das Baby gerne aufwachsen sehen. Im damals jugoslawischen Porto Rocha am Adriatischen Meer war das, als ich sie einmal mehr fragte, als wir zum letzten Mal zusammen waren. Sie hatte mich in die Hölle geschickt und wollte auf mich warten, bis ich sie durchlebt hatte, die Hölle Psychotherapie, die wegen meiner vermeintlichen Eifersucht durchlebt wurde von mir. Am Ausgang der Hölle stand niemand und so fuhr ich eben nach Porto Roche, wo sie sich beruflich aufhielt. Ich hätte mir das sparen sollen können. Die Fahrt an die jugoslawische Küste war die eigentliche Fahrt durch die Hölle. Besonders der Weg zurück. Und noch etwas möchte ich meinen himmlischen Papa fragen. Wie war das mit dem Bagger, der Baumaschine, die in der Nähe unseres Hauses in Schotten stand? Lange Jahre haben mir meine Adoptiveltern vorgeworfen, es wäre etwas Schlimmes passiert und es wäre meine Schuld gewesen. Nur ich weiß bis heute nichts davon. Das ist alles schon sehr lange her. Ich muss so 9 Jahre alt gewesen sein, aber das hat nichts mit der Vergesslichkeit des Alters zu tun. Ich habe es auch damals nicht gewusst. Verdrängt? Sie hätten es mir sagen müssen. Was auch immer passiert sein soll, Sie hätten es mir sagen müssen. Ja, und noch etwas. Wo ist mein rotes Feuerwehrauto mit der riesigen Drehleiter geblieben? Ich habe es nie wiedergefunden, nicht unter meinem Bett, nicht auf dem Balkon, dem kleinen, auch nicht auf dem großen Blecheimer, der da rumstand, dem ich die Narbe rechts unten am Kinn zu verdanken habe. Lieber Gott, wo ist mein rotes Feuerwehrauto? Da ist noch jemand, den ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen konnte. Opa Schwetes, den alten Mann, den keiner mehr wollte und um den ich mich selbst wieder mal im Krankenhaus wohlfühlend gekümmert habe. Leider nicht bis zu seinem Abschied von mir. Nein, in dieser Stunde war er allein, der Mann, dem die Verwandten schon vorzeitig Geld, Radio und sonstige Wertsachen genommen hatten. So verdammt allein und ich gab mir die Schuld daran. Und das nur, weil mein Lehrherr mich wegen der Neueröffnung seines Konfektionshauses für 2 Stunden zum Verkaufen auf die Abteilung geschleift hatte. Dabei tröstet es mich auch nicht, dass ich tatsächlich mit meinen 18 Jahren sein bester Verkäufer war. Doch ja, ich freue mich darauf, Opa Schwetes wiederzusehen. Möchte ihm sagen, wie leid es mir tat, als ich in die Klinik zurückgekommen bin und nur noch sein leeres Zimmer vorgefunden habe. Das kleine Einzelzimmer mit eigener Toilette, die er in seinen letzten Tagen so gerne noch benutzt hätte. Seine Kraft aber reichte meistens nur noch bis 1-2 Meter vor sein Bett. Es war übrigens nicht das Einzelzimmer, in dem Schwester Elisabeth und ich fast. Tags zuvor hatten Opa Schwetes und ich uns noch ein Gläschen Bier gegönnt. Das war so quasi sein letzter Wunsch und die Ärzte brauchte ich auch gar nicht mehr großartig zu überreden. Oh ja, das muss auch in mein Testament, eine Flasche Bier. Sollen sie mir mit in die Kiste legen. Diese Zeilen, ein Säckchen mit 5 Markstücken, eine Schachtel halbierter Zigaretten, einige Zeugnisse, ein paar Spielkarten, ein Billardkö, einen Pappkarton mit Kindersachen, diese mit Fragen besprochene Kassette und eine Flasche Bier für Opa Schwetes. PS: Vergesst bitte nicht, meinen Kofferträgern ein gutes Trinkgeld für Schleppen zu geben. Obwohl ich mit meinen 1,90 Meter und 64 Kilogramm nie der Schwerste war. Viele Jahre später habe ich ein Gedicht geschrieben. Eine Stadt in der Stadt, jedes Haus mit einem Namen verziert. Eine Stadt in der Stadt, in jedem Haus ein Mensch, der sich nicht geniert, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben. Obwohl das einmal anders war. Eine Stadt in der Stadt, man hat, was man braucht. Manchmal kommt jemand, stellt Blumen auf dein Haus. Auf dein Haus im Ghetto des Friedens.